Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist der 50. Gast und heißt Florian Grasl. Er ist der Ultra unter Österreichs Ultraläufern mit Lieblingsdistanzen größer 100 Kilometer. 50. Gast, 100 Kilometer. Ich habe mich halb verhaspelt in der Anmoderation. Lieber Florian, herzlich willkommen bei mir im Studio, weil wir gehen ja nachher noch laufen und da bin ich jetzt auch gechallenged, natürlich auf jeden Fall. Ja, servus, dass du da bist und schön, dich begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung.
Wir haben jetzt einiges vor. Also ich habe ja den Egon Theiner vor kurzem zu Gast gehabt, der ja da mit im Veranstalterteam von dem WMTRC ist, dieser Weltmeisterschaft da in Innsbruck-Stube. Da wirst du auch als einer der Vertreter Österreichs an den Start gehen. Ich habe dich anmoderiert als jemand, der gern mehr als 100 Kilometer läuft. Meine Einstiegsfrage: Wie hat es bei dir begonnen und wie kommt man dazu zum Laufen? Das kann ich mir noch vorstellen, aber zu 100 Kilometer, da tue ich mir schon schwerer. Bitte, eigene Worte.
Ja, da vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Also ich habe eben in Wiener Neustadt mit dem Sportgymnasium maturiert und zur Schule gegangen und dann habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen und bin auf die Fachhochschule für Informationstechnologie gegangen und habe dann gleich nach dem Studium meine eigene Firma gegründet. Weil ich mir gedacht habe, also ich war kurz in einem Beratungsunternehmen in der IT-Branche und habe mir gedacht, ich kann alles viel besser machen und habe das dann gleich natürlich auch umgesetzt, weil ich mir immer sehr oft meinen eigenen Willen dementsprechend durchsetzen will und habe dann eben meine Firma aufgebaut, was damals ja sehr aufregend und anspruchsvoll war. Damals war eben dieses Startup-Business noch nicht so, wie es aktuell ist, also ohne Förderungen und Investoren. Und habe da eben damals sehr, sehr viel gearbeitet, so 60 bis 80 Stunden die Woche. Wow. Und habe dann eben zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sport getrieben und bin dann aber draufgekommen nach so 8 Jahren herum, dass ich eigentlich nur arbeite um des Arbeits willen. Also war total nur mehr im Hamsterrad drinnen und habe mir damals dann gedacht, ich muss wieder irgendwas ändern und habe mir dann meine Laufschuhe wieder geschnürt und bin dann das erste Mal seit langem wieder einmal laufen gegangen und habe eigentlich noch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich eben noch gut sportlich unterwegs bin und bin dann bei meinem ersten Lauf nach 5 Kilometer beim ersten Anstieg im Wald, so einem kleinen Hügel, stehen geblieben und habe mich müssen von meiner Frau damals abholen lassen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ich muss etwas in meinem Leben wieder verändern, weil einerseits eben in der Firma läuft es nicht unbedingt super, meine Fitness lässt nach, ich bin total kurz vorm Burnout und deswegen habe ich dann wieder eben den Sport in mein Leben geholt, habe dann wieder einen Fehler gemacht und habe die Arbeitssucht durch die Laufsucht ersetzt. Das war jetzt auch nicht mehr unbedingt das Wahre und bin eben seit einigen Jahren jetzt eben in meiner sozusagen selbst auferlegten Life-Work-Trail-Balance, dass ich eben meine 3 Säulen in meinem Leben, das eben einerseits Life-Leben meiner Familie, andererseits die Arbeit, die immer sehr wichtig ist, weil es meine eigene Firma ist, und andererseits eben das Trail-Running, das Laufen, irgendwie tagtäglich probieren, Balance zu halten, damit es für mich eben passt.
Wunderbar, also Life-Work-Trail-Balance, das klingt super, habe ich noch nie gehört, das ist ein Hashtag, der aber in deinem Zusammenhang auch noch woanders aufgetaucht ist. Ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Fragen. 2004 hast du deine Firma gegründet als 23-Jähriger. Was mich interessieren würde, wie gut warst du vorher? Wie gut warst du so als 16-, 17-, 18-Jähriger als Läufer, oder war das gar kein Thema und hast dann anderen Sport gemacht?
Ich war in allen Bereichen immer so mittelmäßig, war im Fußball, war in der Landesauswahl, habe dann sehr viel Mountainbiken, war da auch in der Landesauswahl, und mir ist aber immer schon mehr der Ausdauerbereich gelegen. Also ich war nicht sehr sprintstark, sondern habe dann auch maturiert im Ausdauerbereich, also damals so eben so 2-4 Kilometer Bereich, und war da eigentlich immer besser und bin schon damals sehr gerne in die Berge gegangen mit meinem Vater und Skitouren gegangen und ja, war im Endeffekt sehr, sehr gerne draußen unterwegs und das ist das, was mich immer dann motiviert hat zum Sport treiben, zum rausgehen und eben auch länger draußen zu sein. Ja.
Verstehe. Na, ich wollte nur abklären, ob du vielleicht vor dem Einstieg in dein Berufsleben und 60 bis 80 Stunden ist natürlich challenging, gar keine Frage, noch dazu in der Selbstständigkeit, ob du da vielleicht schon absolut spitze gewesen wärst und dann durch den Job einfach brutal zurückgeflogen wärst und dich dann wieder erholen musstest, sondern es ist dann einfach parallel passiert, dass der Job, das machst du jetzt doch auch schon im 19. Jahr, deine Firma Smarter Business Solutions und der quasi auch Aufstieg als Ultraläufer. Wie sind dann die Distanzen länger geworden bei dir im Laufen?
Ja, eben nach meinem ersten Lauf mit den 5 Kilometer habe ich dann sehr schnell gewusst, eben, dass ich etwas ändern muss. Und wie gesagt, ich habe ja ein bisschen eine Grundkonstitution von den Jahren zuvor gehabt und habe auch im Sport maturiert und habe ein bisschen über Trainingslehre Bescheid gewusst. Und haben wir dann gleich, das war im Februar in dem Jahr 2010 herum, haben wir dann gleich einen Marathon rausgesucht, weil ich eben diese Länge mich auch fasziniert und dachte, das möchte ich erreichen. Und habe dann eben für diesen Marathon trainiert und habe eben meinen ersten Wettkampf, eben diesen Marathon gemacht, den Wachau-Marathon damals im September in war dann gleich eigentlich nach ein paar Monaten klar, dass ich meine Ziele auch dementsprechend höher stecke, wollte dann gleich unter 3 Stunden laufen und das habe ich dann gleich beim ersten Mal und mit 2:58:50 wow. damals geschafft.
Ganz
war aber sehr, mit sehr viel Qualen am Schluss, aber ja, durchgezogen.
Und wie lang war die spezifische Vorbereitung da?
Genau, 3 Monate. Also ich habe mir wirklich 3 Monate damals eben einen Marathonplan, eigentlich die 8 Wochen, vielleicht noch bekannt vom Greif-Marathon-Plan, ja. Der sehr, glaube ich, auch in den Bereichen bekannt ist, beziehungsweise der teilweise auch verschrien ist. Den habe ich durchgezogen und das war eben spezifisch eben diese 8 Wochen, aber vorher sehr viel. Also ich habe da wirklich angefangen eben auch mit langsamen Läufen, mit Berglaufen, sehr viel zusätzliches Training mit Radfahren und Klettern und dergleichen.
Also 2:58, das klingt ja nach Zielerreichung. Da wird sicher 3 Stunden wohl die Latte gewesen sein, nehme ich an.
Genau.
Die du für dich eingeschätzt hast, das habe ich drauf, Florian, wenn ich mich anstrenge und das hast du dann geschafft. Wie ist es dann im Marathonbereich bei dir weitergegangen? War dann das Ziel, schneller zu werden, noch schneller, weil 2:58 ist ja schon schnell? Oder, und wann ist dann der Weg gekommen, dass du sagst, das ist mir eigentlich viel zu kurz für das, was ich gern mache?
Genau, ich habe dann noch einen Marathon im Jahr drauf gemacht, in Wien-Marathon.
Okay.
Ja, den bin ich dann in 2:47:50 wow. gelaufen.
Ja.
Und dann nach dem Wien-Marathon habe ich so ein bisschen rekapituliert, warum ich das gern mache. Und wie gesagt, ich habe da ein bisschen dann eben die Arbeitssucht durch die Laufsucht ersetzt und wirklich spezifisch nur nach Marathon-Trainingsplan und nur auf der Straße Intervalle und habe dann eben gemerkt, dass mich das auch wirklich sehr zusätzlich noch eben zur Arbeit unter Druck setzt.
Intervalle sind einfach ungut, oder?
Ja, eindeutig. Also muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, habe noch einen kurzen Ausritt dann gehabt auf einen Ironman, habe ich dann gleich nach dem Wien-Marathon gemacht. Das war auch ein glücklicher Zufall. Da bin ich eben ein paar Tage nach dem Wien-Marathon gesessen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Eben der Marathon war für mich irgendwie so abgeschlossen. Habe per Zufall spät in der Nacht ein Posting gesehen von Villacher Bier, dass sie einen Ironman-Startplatz verlosen und haben mir gedacht, da machen eh so viel mit, da melde ich mich einfach an, schau mal, was das Glück entscheidet. Am nächsten Tag haben sie mir geschrieben, dass ich der Einzige bin, der mitgemacht habe, ob ich den Startplatz haben will. Okay. Was ich natürlich eben nicht so recht bedacht habe, dass da ja Ende April war und im Ende Juni ist dann der Ironman, also die meisten, die da mitmachen, haben natürlich einen Startplatz und sind da schon top vorbereitet. Ich habe mir müssen dann einen Schwimmanzug und ein Rad ausborgen und habe dann eben für diesen Ironman dann sehr auch noch sehr viel trainiert und habe dann ihn eben auch gemacht. Ja.
Und das bist auch ambitioniert dann angegangen, sowohl das Schwimmen als auch das Radfahren. Ich meine, Radfahren kann jeder irgendwie, das Schwimmen kann auch jeder irgendwie, aber da ist halt der große Unterschied.
Genau. Ja. Ich habe mir überhaupt wirklich nichts, absolut, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, keine Zeit vorgenommen. Ich habe mir gedacht, irgendwie, ja, Marathon kann ich, Radfahren kann ich auch, Schwimmen habe ich im Sportgymnasium gelernt, von der Technik kann ich es, aber seitdem eigentlich nicht mehr geschwommen, weil ich eigentlich Schwimmen hasse, wenn wir damals so einen strengen Schwimmlehrer gehabt haben. Haben wir eigentlich überhaupt nichts vorgenommen und haben mir gedacht, so, 12 Stunden wäre okay durchs Laufen. Und bin dann aber eben vom Rad abgestiegen und habe da irgendwie so auf die Uhr geschaut und haben mir gedacht, puh, das könnte sich vielleicht noch irgendwie unter 10 Stunden ausgehen.
Wow, ja.
Und tatsächlich bin ich dann im Zielkorridor eingelaufen und die Leute haben da genau von 10 runtergezählt, weil es eben beim 9:59:50 da in den Zielkorridor eingelaufen und bin mit 10:00:03 habe ich die Ziellinie überschritten, habe ich ein Foto, aber ich bin gewertet mit 10:00:10, also okay, mit 10 Sekunden zu viel. Ja.
Ist das noch eine Aufgabe im Leben, diese 11 Sekunden noch rauszulaufen oder schwimmen und Radfahren?
Muss ich gestehen, war ich nachher sehr motiviert, haben wir dann extra eben nochmal ein eigenes Rad gekauft und eben schon angemeldet für den nächsten Ironman, aber Gott sei Dank hat mich das Leben dann ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, bei einer Expedition mitzumachen, die genau zu dem Zeitpunkt vor dem Ironman gewesen wäre und da habe ich mich dann eben für diese Expedition entschieden kann Gott sei Dank damit abschließen, dass ich da jetzt keine unter 10 Stunden Zeit habe, weil eben dieser Ironman für mich auch viel, jetzt auch durch mein Beruf viel zu stressig wäre mit diesen 3 unterschiedlichen Sportarten und ja, da ist eben Laufen so einfach, Schuhe anziehen, rausgehen, das ist für mich einfacher unterzubringen.
Dann habe ich noch eine letzte Frage zu dem Ironman-Erlebnis. Was war die Marathonzeit hinten raus?
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube 3:20, 3:15, so irgendwas in der Größenordnung.
Ganz, ganz großen Respekt. Na, jetzt bin ich sehr neugierig, wie dann die Distanzenverlängerung gelaufen ist, was sich da im Kopf abgespielt hat und was die Ziele waren. Ich meine, du hast ja deine Ziele erreicht, mit dem ersten Marathon unter 3 Stunden. Der zweite klingt einfach auch nicht schlecht mit 2:47, dann die 10 Stunden. Wie ist es dann eigentlich der Schalter umgelegt worden, dass du sagst, Florian, ich muss immer länger werden?
Das hat sich ergeben durch auch eine glückliche Fügung. Ich bin dann habe einen Startplatz für den Gore-Tex Transalpin Run gekriegt im gleichen Jahr. Und das war eben mein erster Ultramarathon in dem Sinn. Der Transalpin Run ist eben so ein 7-Tages-Etappenrennen über die eine ganze Alpenüberquerung. Es gibt unterschiedliche Strecken, aber eben so der erste war mit 300 Kilometer und 25.000 Höhenmeter auf 8-Tages-Etappen aufgeteilt. Und ab dem Zeitpunkt war ich im Endeffekt angefixt auf dieses, für mich eben draußen unterwegs sein, die Natur, die Herausforderung zu schauen, wie weit die Füße mich tragen, also diese Motivation, wie weit kann ich meinen Körper oder eben mich selbst bewegen, das war irgendwie für mich dann die Faszination dahinter und seitdem mache ich das. Vor allem auch Trailrunning eben mit der Community im Hintergrund, es ist einfach für mich das Schönste.
Dein größter Erfolg, also habe ich in einem Interview mit dir gelesen, siehst du den UTMB, den Ultra Trail du Mont Blanc, da bist du 9. geworden. Auch da bitte ein paar Worte dazu. Warum siehst du das als deinen größten Erfolg? Warum ist es dieser Event und was macht den so besonders?
Ja, wenn man mit den Ultramarathons anfängt, vor allem im Trailrunning, kommt man ziemlich schnell mit dem UTMB in Berührung.
UTMB, das ist der, okay, Englisch, gut, passt.
Ja. Ultra Trail de Mont Blanc, das ist halt die komplette Umrundung des Mont Blanc-Massivs mit 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, ein Non-Stop.
Das heißt, wir sprechen von mehr als einem Land, nehme ich an, oder?
Genau, ja. Der Start ist in Chamonix in Frankreich und geht dann über Italien, Courmayeur, durch die Schweiz, eben durchquert 3 Länder und eben das gesamte Mont Blanc-Massiv. Das ist einfach eine logische Runde um den ganzen Mont Blanc herum. Hat die größte Historie und ist sozusagen das Olympia der Trailrunning-Szene, weil das eben seit längstem da ist und der größte Lauf mit 2.400 Starter, wobei es eben jedes Jahr so 10.000 bis 15.000 Anmeldungen gibt dafür, die dort einen Startplatz wollen, weil der eben so das Größte ist, das man machen kann. Es ist nicht unbedingt das Längste, aber das heiß begehrteste, so ungefähr wie Ironman Hawaii ist eben der UTMB für die Trailrunning-Szene.
Das lerne ich bei meinem Podcast dann dazu und das sind 10.000 Höhenmeter. Wenn du jetzt vor 10 Minuten in dem Gespräch erzählt hast, dass das nach 5 Kilometern mit ein bisschen bergauf anstrengend geworden ist und dich die Frau abholen müssen, jetzt 10.000 Höhenmeter, ja fast unvorstellbar irgendwie. Wie lang ist die Strecke von der absoluten Distanz her dann?
170 Kilometer.
170 Kilometer. Genau. Und wie lang braucht man dafür?
Die schnellsten brauchen, letztes Jahr ist die schnellste Zeit ausgestellt worden, unter 20 Stunden. Mhm. Und man hat ungefähr 48 Stunden Zeit, das ist die Karenzzeit, die man absolvieren muss. Und meine Bestzeit ist eben 23 Stunden 12. Mein Ziel war
unter 24.
Genau, einmal unter 24 laufen und das habe ich beim vierten Mal zusammengebracht und eben beim fünften Mal bin ich in die Top 9 mit den 23 Stunden 12 gelaufen.
Ganz großen Respekt. Hast du auch so einen 24-Stunden-Rekord, einen persönlichen in Kilometerleistung jetzt ohne so ein Bergmassiv?
Nein, habe ich noch nicht gemacht.
Hat dich noch nicht so
erreicht, also ich habe Vorbereitung für einen UTMB mal selbst so einen Charity-Lauf auf einer 1-Kilometer-Strecke gemacht. Da bin ich, glaube ich, damals 150 Runden mit 150 Kilometer gelaufen. Mhm. Aber ich habe jetzt noch nie einen 24-Stunden-Straßenlauf oder so, habe ich noch nie auf Distanz gelaufen. Nein.
Bevor wir jetzt dann zur Weltmeisterschaft in Österreich, in Tirol, Stubai, Innsbruck und so weiter kommen, habe ich Fragen noch ein bisschen zur Ausrüstung und zur Ernährung und so. Wie viel Paar Schuhe verbrauchst du so im Jahr? Weil im Trail, glaube ich, da kann schon mehr passieren auch, oder? Von der Abnutzung her als flach auf Asphalt.
Ich laufe so ungefähr 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr mit so 200.000 bis 250.000 Höhenmeter insgesamt. Und brauche so ungefähr so 7 bis 8 Schuhe, mit denen komme ich ungefähr aus.
Also kaufst du da immer den gleichen Schuh nach oder hast du deinen Schuh?
Ich bin Gott sei Dank gesponsert von Boa.
Gerne nennen, ja.
Genau, danke für die, dass ich das nennen darf. Das ist eben das Drehsystem für Schuhe und die sind eben arbeiten mit großen Herstellern, eben wie Adidas, oder Altra zusammen und da kann ich mir eben die Schuhe aussuchen und habe da eben unterschiedliche Möglichkeiten zum Testen und habe jetzt meine Lieblingsschuhe wechseln ständig, weil immer wieder neue herauskommen und ich da sehr begeistert und begeisterungsfähig bin, immer was Neues zu probieren und bin jetzt sehr begeistert zum Beispiel vom Speedland, das ist eine amerikanische Marke, sehr hochpreisig.
Was ist eine teurere Ware als Straßenschuhe, oder? Nehme ich an.
Genau, die haben sehr viel Technik, auch mit teilweise Carbonplatten, die man rausnehmen kann drinnen und eben mit einem zweifachen Boa-System, um diesen Precision Fit, also das System rund um einen Schuh, dass das Fitting hundertprozentig passt. Genau, da bin ich sehr.
Jetzt wissen wir ja vom Vienna City Marathon, dass man als Sieger durchaus auch disqualifiziert werden kann, wenn irgendwas mit dem Schuh nicht stimmt, wenn der zum Beispiel zu eine hohe Carbonsohle hat oder sonst. Gibt es da auch Limitierungen, was erlaubt ist vom Material her bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube noch nicht, nein.
Gibt es noch nicht? Ja, spannend. Weil das ist in der flachen Szene, wenn ich das mal flapsig so sagen darf, ein Riesenthema gewesen. Jetzt einfach die Ausschreibung auch für den Vienna City Marathon. Also das führt sofort zur Disqualifikation. Und da ist viel passiert ja auch in der Entwicklung der Schuhe, wo schon 1, 2, 3, 4, 5 Minuten drinnen sind auf die Marathondistanz, die ja in Kürze in Wien auch wieder ansteht. Gut, jetzt haben wir mal die Schuhe erledigt. Wie geht's dir quasi mit den Füßen, wenn ich fragen darf? Es bergauf, bergab ist ja durchaus etwas, was Blasen fördern kann, nehme ich jetzt mal an, auf dem Fuß. Ne?
Ja, da bin ich eben super zufrieden mit den Schuhen und mit dem Boa-System. weil das eben, man kann sich vorstellen, wenn man so 24 Stunden unterwegs ist und eben bergauf, ja, bergab, schwillt der Fuß immer dementsprechend immer wieder an.
Der wird ja immer größer eigentlich,
genau,
oder der Fuß.
Und da ist, bin ich eben super zufrieden mit dem System, weil es sehr schnell sich anpassbar macht und man eben nicht mit klammen Fingern am Berg oben stehen muss, jetzt dann den Schuh nochmal neu binden oder aufmachen muss, was man dann nie macht. Ja. Dadurch eben, erst kennt man auch beim Marathon, wenn man sich den Schuh am Anfang zu fest zugemacht hat und dann eben die diversen Probleme im Schienbein bekommt und dergleichen. Da passt eben dieses System super gut, weil es eben sehr schnell und sehr individuell einstellbar ist. Und habe Gott sei Dank nicht wirkliche Probleme mit Blasen. Da habe ich auch so einen für mich Hausmannstrick, denn ich schmiere mir so grundsätzlich immer so 2 Wochen vorher, jeden Tag eben dann am Abend immer mit Cremen meinen Fuß ein, dass er schön geschmeidig ist und eben dann auch, wenn 24 Stunden dann schlechtes Wetter ist, dass der dementsprechend jetzt dann nicht so sehr darunter leidet. Natürlich kommen immer wieder kleinere Blasen und man verliert einen Zehennagel, aber ja, das wird
das
man auch dann.
Das mit dem Zehennagel, das ist der Klassiker irgendwie. Ja. Das
wird mir irgendwann gewohnt.
Ja, ich habe einen verloren und ich habe damals gelitten irgendwie, weil eben mein erster Zehennagel, der weg war, nach einem zu schnellen halben Marathon mit einem zu kleinen Schuh, aus meiner Sicht. Ja, also da hat dann doch, habe ich schon gespürt während dem Laufen, dass da irgendwas anders ist und so weiter und so fort. Was gibt es sonst noch? Schuhfrage habe ich noch eine jetzt ganz spontan. Kann es vorkommen, wettermäßig, dass man einen Schuh wechselt?
Definitiv, ja. Auf so, vor allem eben bei den ganz langen Rennen. Ich habe letztes Jahr eine Umrundung vom Eiger gemacht mit 250 Kilometer und 20.000 Höhenmeter. Da habe ich schon den Schuh auch mehrfach gewechselt. Weil
vorher geplant und geskriptet auch wegen Höhen, bergab, bergauf oder Wetterbedingungen oder was sind da die Situationen, warum man wechselt?
Ja, da hat man so alle 50 Kilometer an Live-Base, wo man eben Unterstützung kriegen kann. Okay. Da hat man natürlich eben dann verschiedene Schuhauswahl und je nachdem, was dann halt genau passt, vor allem eben durch Wetter oder Nässe, dass man eben dann Socken wechselt und natürlich auch dann einen frischen Schuh anzieht. Das macht man dann halt einfach, um dann eben Probleme wie Blasen und dergleichen zu vermeiden.
Okay. Letzter Punkt noch, Bekleidung außerhalb jetzt von Socken und Schuhen. Auf was muss man achten? Ich denke auch auf sehr, sehr viel, ne? Weil so Schwitzstellen oder sonst irgendetwas, Reibestellen sind dringendst zu verhindern, glaube ich, bei diesen Distanzen, ne?
Ja, diese klassische Wolf-Themen zwischen den Popacken und dergleichen, sollte man auch vorher schon präventiv arbeiten mit Cremen und natürlich, ja, Brustwarzen abbicken und dergleichen und vor allem auch in der Ernährung natürlich aufpassen. Das ist natürlich das Wichtigste beim Ultramarathon. Man kann, also man muss natürlich irgendwann Treibstoff aufnehmen, klar. Dass man das eben alles vorher ausprobiert und gewohnt ist. Und man sagt eben so schön, dass beim Ultramarathon ist 30% Laufen, 40% Essen und dann noch der Rest Kopfsache, dass man eben seinen Magen dementsprechend trainiert, dass er eben auch unter Belastung Kohlenhydrate aufnehmen kann. Das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte.
Hast du da auch Nahrung mit am Körper oder ist das Labestellensituation alles bei den großen Events?
Na, da hat man einerseits natürlich Sachen mit und andererseits aufnehmen bei den Labestationen, ja. Also beim Eiger hat man zum Beispiel eben nur alle 50 Kilometer Möglichkeiten gehabt. Das da ist
muss
natürlich
man schon was mitnehmen, ja.
Bei der Länge, vor allem eben Wasser war dann schon wirklich ein großes Thema, weil 50 Kilometer mit 5000 Höhenmeter sind dann halt auch 8 bis 10 Stunden. Und dann natürlich bei Hitze war das schon ein großes Thema, ja, dass man da eben auch genug Wasser mitnimmt, beziehungsweise auch Wasserstellen dann findet, um aufzufüllen und
ja. Dann habe ich dann noch was notiert, was ich vorher nicht kannte. ITRA oder ITRA, das wird so die ATP-Rangliste von euch Trailläufern sein, nehme ich an, oder sowas. Ne?
Genau, ja, mein Trailrunning ist ja also ist eigentlich der älteste Sport, natürlich draußen laufen im Gelände gibt es eh schon immer, aber natürlich jetzt auch mit der Industrie und den Entwicklungen hat das jetzt natürlich sehr viel Momentum angenommen und jetzt gibt es sehr viele Entwicklungen. Einerseits die ITRA, das ist die International Trailrunning Association, die hat eben so ein Punktesystem für die Bewertungen der Rennen. um eben Länge, Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad und dergleichen zu bewerten und dann eben durch die Zeit Punkte zum Vergeben, um eben so ein internationales Ranking zu geben. Und da gibt es eben jetzt dann auch noch den UTMB und natürlich dann auch eben die internationalen Weltmeisterschaften, die jetzt stattfinden. Und da wird es wahrscheinlich jetzt eben in nächster Zeit dann halt irgendwie Konsolidierung geben, dass das irgendwie alles auch hoffentlich ein bisschen zusammengeführt wird, damit eben nicht unterschiedliche Bewertungssysteme gibt und unterschiedliche Rennen gibt, sondern dass das alles eins wird. Das wäre natürlich sehr wünschenswert.
Dann kommen wir jetzt zum WMDRC in Innsbruck-Stube heuer. Wie gesagt, wir haben es mit Egon Theiner schon besprochen, der dort bei der Pressearbeit ein bisschen dabei ist. Er ist ein Hobby-Ultraläufer, du wirst an den Start gehen. Was hast du da dir für einen Bewerb ausgesucht? Ich habe gelernt, dass es da mehrere Bewerbe gibt. Und was ist dein Ziel?
Genau, ich werde beim Trail Long, beim Ultra an den Start gehen, 85 Kilometer mit 5500 Höhenmeter. Und ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsdistanz.
Viel zu kurz.
Klingt zwar irrsinnig blöd, ich muss auch jedes Mal dazu sagen, ich entschuldige mich.
Anderen Athleten wieder nicht, wenn das deine Stärke ist. Also für uns sterblich sind wir alle eh gleich, aber für uns Normalsportler ist das alles ewig und lang. Aber innerhalb der Szene kann ich mir schon vorstellen, dass das zu kurz ist für manche.
Genau, also ich habe meine Stärken so ab die 100, 120 Kilometer, beziehungsweise bei den 100 Meilen und habe müssen jetzt auch wieder natürlich sehr viel trainieren, um Schnelligkeit in meinen Körper zu kriegen. Ich meine, ist jetzt mir auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und habe schon das Ziel, dass ich natürlich die beste Leistung für Österreich für mich bringen möchte, die möglich ist. Und ich war 2016 oder 17 bei der Weltmeisterschaft schon mal die Top 20 am 18. Platz, sowas in die Richtung wäre natürlich wünschenswert, aber ist natürlich auch formabhängig, tagesverfassungsabhängig. Bei so einer Ultradistanz kann immer alles passieren. Gut darauf hintrainieren und dann die beste Leistung hoffentlich abrufen können für Österreich. Das wäre das Schönste.
Jetzt kommen die ahnungslosen Fragen von mir. Das ist Massenstart, nehme ich an, oder? Mhm. Ja. Und zuerst einmal auf einem flacheren Gelände, wo noch, wie viele Leute werden da am Start sein, ungefähr?
Bei so einer Weltmeisterschaft sind um die 200 bis 300. Okay. Also eben jedes Land kann, glaube ich, 6 bis 8 Leute nominieren und schicken. Und je nachdem, wie viele Länder, wird man sehen, wie viele dann jetzt im Endeffekt am Start sind.
Spannend, spannend, spannend. Und ich habe auch mit dem Egon eben darüber gesprochen, dass es bei fast jedem Wetter durchgeführt wird, aber eben nur bei fast jedem Wetter, weil es ja doch auch nicht ungefährlich ist, wenn es schüttet und stürmt und schneit. Ne?
Genau, ja, geht ja auch teilweise bis 2.500 Meter hoch. Und Sturm und Schnee ist jetzt nicht unbedingt das Problem, weil es gibt super Ausrüstung und man hat seine Pflichtausrüstung auch dabei. Hauptsächlich eben Gewitter wäre natürlich ein massives Problem, weil da hat schon einige Rennen und Abbrüche und eben auch Todesfälle gegeben, die natürlich
Welche Bedingungen sind jetzt wieder im Vergleich mit den anderen Athleten, die da am Start sein werden? Was sind so deine Lieblingsbedingungen? Ist das eher kalt? Ist das eher warm? Oder was magst du da?
Ich habe am liebsten Kälte. Die Wärme liegt mir gar nicht so. Ich vergleiche es immer beim UTMB, bin ich jetzt ja schon sehr oft gestartet und das schlimmste Rennen, was ich jemals gehabt habe, war 2015, weil es war ein wirkliches Hitzerennen. Da hat es durchschnittlich so 30 Grad gehabt und wenn man sich vorstellt, wenn man dann 24 Stunden eben unterwegs ist bei so einer Hitze, wo es in der Nacht dann eben auch noch 20 Grad hat auf 2000, wie viel Schweiß und wie viel Flüssigkeit man da verliert, dass man das eben alles dann richtig reguliert und wieder aufnimmt, das ist halt die größte Herausforderung.
Ja. Jetzt habe ich gehört, dass bei den Damen zwei Österreicherinnen unter anderem am Start sind, die Karin Freitag, die Andrea Meyer. Die Andrea kennt man schon von Bergläufen, aber auch von Flach, die da letztendlich auch Flach zur nationalen Spitze gezählt haben. Gibt es da auch Athleten im Männerbereich, die dann gewechselt sind, sagen wir mal gegen Ende der Karriere in den Ultrabereich und dort ganz vorne mitmischen und mit dir challengen?
Definitiv, die kommen jetzt immer mehr, weil natürlich eben das Trailrunning und vor allem das Ultra-Trailrunning immer auch populärer wird und immer auch mehr auch von den ja, Sponsoren und dergleichen gesehen werden. Und was ja auch super ist, weil das braucht neue und frische junge Wilde, die da dazukommen. Und es ist aber auch genau super, diese Entwicklung natürlich eben mit den kurzen, schnellen Anfangen und dann irgendwann in den Jahren auf die längere Sachen gehen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung dann, um auch eben beim UTMB auf solche Spitzenzeiten, wie sie jetzt aktuell gelaufen werden, auf die Beine zu stellen, ja.
Es klingt alles extrem spannend. Ich werde mir diese Sache geben, werde vielleicht auch noch nach Innsbruck kommen im Sommer. Lieber Florian, ich schaue, dass ich den richtigen Knopf erwische, da ist er. Wir gehen jetzt noch laufen. Wir haben uns länger als sonst mit meinen Sportgästen unterhalten, aber ich glaube, das ist nur ultra gerecht und fair enough irgendwie. Ich bin begeistert, wünsche dir viel, viel, viel Erfolg für diese Herausforderung, die jetzt ansteht und auch alles, was da noch kommt und sag danke, dass du da warst. Wir gehen jetzt laufen und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal tschüss von meiner Seite. Ich denke, das war sehr inspirierend.
Und danke und freue mich auch schon aufs Laufen.
Das machen wir. Tschüss.